Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Wert ist doch nicht homo oder hetero zu sein. Der Wert ist doch, was und wie es gelebt wird. Und weil das oft vergessen wird, ich meine oft auch aus biografischen Erlebnissen, die ich verstehen kann, die ich aber, da kann ich schwer akzeptieren. Ich verstehe vielleicht manchmal, was passiert, aber ich kann es nicht akzeptieren. Mhm. Gleitet das so ab und wird ein Kulturkampf. Und ich sehe das mit großer Sorge, dass in Stuttgart, ich dachte, wir waren eigentlich ziemlich weit. Aber daraus wird ein Kulturkampf. Und da haben Leute, wie Sie und ich, auf beiden Seiten, eine große Verantwortung mit der Wortwahl. Weil unsere Wortwahl in der Öffentlichkeit, in so einer Sendung wie dieser, die Debatte maßgeblich prägt.
Verantwortung mit der Wortwahl, ein Ausschnitt aus der letzten Sendung Menschen bei Maischberger, diese Woche im Ersten. Die Verantwortung erstreckt sich neuerdings auch in das Vorfeld einer Sendung, wie wir von Sandra Maischberger heute selbst in diesem Medienmagazin vom 15. Februar 2014 hier noch hören werden. Keine Dienstgeheimnisse, daher auch noch in dieser Sendung von mir angekündigt. Putins Spiele, keine Medienfreiheit in Sotschi, Berlinale, nichts ist spannender als die Wirklichkeit, die ARD im Doku-Jahr 2014 und mehr Nachrichten in Englisch. Wie deutsch bleibt die deutsche Welle? Und das alles?
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Mit Spannung sieht ja die Welt immer noch auf die Olympischen Winterspiele in Sotschi, die gestern vor einer Woche begonnen haben. Doch statt über Sport wurde vor allem über die Verletzung demokratischer Grundrechte in Russland diskutiert. Dazu gehört auch die Medienfreiheit, um die sich Präsident Putin nur wenig schert. Unter seiner Führung wurde die Arbeit von Journalisten und Bloggern so stark eingeschränkt wie zuletzt zu Sowjetzeiten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Überwachung des Internets, denn hier publizieren die meisten unabhängigen russischen Medien. Und kurz vor Olympia wurde die Kontrolle nochmal angezogen. Im Studio ist meine Kollegin Vera Linz. Vera, im Moment ist es ja noch ein bisschen ruhig in Sotschi. Also es gibt immer nur jetzt natürlich in Eilmeldungen die Medaillen. Einschränkungen der Pressefreiheit werden nicht thematisiert. Es scheint, es wäre alles normal. Oder wie sieht das hinter den Kulissen aus? Was weißt du?
Ja, man kann schon sagen, dass Olympia 2014 Überwachung pur bedeutet. Man hat viel aufgeboten, um Unruhen zu verhindern. Also Drohnen werden eingesetzt, Unterwasserschallgeräte sollen U-Boote identifizieren. Das richtet sich natürlich auch gegen mögliche terroristische Anschläge. Und das gesamte Internet und der Telefonverkehr werden vom Inlandsgeheimdienst FSB kontrolliert. Und damit, muss man sagen, setzt die russische Regierung fort, was in den vergangenen Jahren begonnen wurde. Das erklärte mir so auch Christian Mühl. Er ist Geschäftsführer der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen.
Ja, es ist schon ein ongoing process in dem Sinn, dass die Zensur und die Überwachung in Russland in vergangenen Jahren auf gesetzlicher Ebene, auf technischer Ebene sehr zugenommen. Die technischen Kapazitäten sind besser geworden und die Gesetze sind schärfer geworden. Und Sotschi ist da nur ein Kulminationspunkt, aber es wird danach weitergehen und die Verschärfung, darauf deutet alles hin, ist mit Sotschi nicht zu Ende.
Ja, in dieser Woche hat ja nun Reporter ohne Grenzen die Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Vielleicht mal so, um das Prozedere deutlich zu machen. Also das wird immer gezählt, inwieweit also der Informationszugang gewährleistet ist, inwieweit Journalisten behindert werden, ob es Durchsuchungen gibt und so weiter und so fort. Und Bulgarien hat zum Beispiel Platz 100, ist deutlich abgerutscht im Vergleich zum Vorjahr von Platz 87 eben auf 100, ist damit schlechtestes EU-Land. Platz 99 ist Griechenland, auch ziemlich stark abgerutscht, nämlich um 50 Plätze. Und Russland steht hier auf Platz 148 von knapp 180 gezählten Ländern. Deutschland übrigens auf Platz 14. Wie sieht die Situation, Vera, vor Ort aus?
Ja, also was Russland betrifft, gab es halt im Laufe des letzten Jahres weitere Gesetze, mit denen die Medienfreiheit weiter eingeschränkt wurde. Es ist zum Beispiel seit 2013 verboten, Schimpfwörter zu benutzen, religiöse Werte zu beleidigen oder, wie es heißt, für nicht traditionelle sexuelle Beziehungen zu werben. Das ist natürlich immer ein schöner, netter Vorwand, um Journalisten festzusetzen, die dann eben auch unter zweifelhaften Vorwürfen verfolgt werden. Das Fernsehen ist fast flächendeckend staatlich kontrolliert und kurz vor den Winterspielen wurde auch die unabhängige Nachrichtenagentur Rosbald geschlossen. Also sie hat ihre Lizenz verloren. Wenn wir mal aufs Internet schauen, da ist es seit längerem so, dass die russischen Behörden im Netz ungehindert ausschalten können, wen sie wollen. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz über Internetsperren, das ist im November 2012 in Kraft getreten, soll eigentlich, wir kennen das ja, dem Kampf gegen Kinderpornografie und Terrorismus dienen, wird natürlich aber viel weitgreifender genutzt, also auf die sogenannte schwarze Liste, die geheim ist. Jetzt wurden vor allem kritische Journalisten und unliebsame Aktivisten gesetzt. Ich habe darüber gesprochen mit Alexei Sidorenko. Er ist Geschäftsführer von Test.ru. Das ist ein Projekt, das NGOs und IT-Fachleute zusammenbringt. Und er sagt zu diesen schwarzen Listen Folgendes.
Right now, according to the Roskom Svoboda,
laut der Website Roskom Svoboda, einem Portal, das von der russischen Piratenpartei eingerichtet wurde, sind 35.000 Internetdomänen und unzählige geblockte Artikel nicht erreichbar. Nur 2% davon verstoßen gegen das Gesetz. Der Rest läuft unter Begleitschaden.
Ja, und es ist ein Vorgehen, das typisch ist für die Willkür russischer Behörden gegenüber Journalisten und Bloggern. In Moskau, also in der Hauptstadt, ist zwar eine kritische Berichterstattung einigermaßen unbehelligt möglich, aber sobald man ein bisschen weiter draußen ist, sieht das schon ziemlich anders aus, sagte mir Alexei Sidorenko.
Es ist doppelt so gefährlich, wenn man außerhalb von Moskau lebt. Dort ist man ganz normaler Gewalt und jeder Art von legalen Schikanen völlig ausgeliefert. Es existiert nicht im geringsten die Vorstellung, dass Menschen, die schreiben, von der Gesellschaft geschützt werden sollten. Aber sie müssen geschützt werden, denn sie haben eine bestimmte Funktion. Stattdessen werden sie von allen Seiten als Störer angesehen und deshalb sind sie einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Etwas, was ja mit Edward Snowdens Enthüllung bei uns zumindest in Deutschland heftig diskutiert wird, ist, dass man seine Kommunikation verschlüsseln sollte, um sich zu schützen. Ist das in Russland auch ein Thema, da wo ja Edward Snowden sitzt? Also man könnte ja denken, das ist im Bewusstsein drin dann.
Ja, das ist ein Paradox für sich. Nur, dass er dort sitzt, heißt nicht, dass man da sozusagen weit vorne ist mit solchen Dingen. Nee, es ist natürlich ein Thema unter bewussten Journalisten und Aktivisten, die empfehlen, Journalisten zu verschlüsseln, weil auch die Überwachungsmethoden im Internet in Russland immer ausgefeilter werden. Also der Geheimdienst kann mithilfe der sogenannten Deep Packet Inspection unerwünschte Inhalte sehr schnell herausfiltern. Das Problem ist aber, dass diese Mahnung, eben die Kommunikation zu verschlüsseln, halt unerhört bleibt. Also sie wird meist ignoriert. Und das hat dann auch wirklich Folgen. Man merkt es auch in der Berichterstattung, sagte mir Andrei Soldatov, das ist Russlands wichtigster Experte für Online-Überwachung.
Soweit ich weiß, nutzen nur sehr wenige russische Journalisten solche Werkzeuge. Vor 12 Jahren hatte noch jede große russische Zeitung eine Rechercheredaktion. Als wir einmal versucht haben zu zählen, wie viele investigative Journalisten es heute gibt, haben wir gerade mal 6 gezählt. Wird das in der Öffentlichkeit in Russland diskutiert?
Das ist halt das große Problem, es wird nicht diskutiert. Und Soldatov meint zum Beispiel, da haben wir Deutsche es viel, viel besser. Natürlich wird auch hier das Netz überwacht, wie wir wissen, aber es ist wenigstens auch ein Thema in der Öffentlichkeit. In Russland gibt es diese Debatte nicht. Und ein Grund dafür ist sicher auch, dass es eine staatlich gelenkte Gegenpropaganda im Netz ist, die erstmal weitgehend unsichtbar ist. Also im Nordkaukasus zum Beispiel hat der Kreml Blogger-Communities organisiert. Also sowas wäre sicherlich in Deutschland kaum vorstellbar. Und da bekommt man eben für jeden Kommentar, den man da bloggt, halt 30 Cent. Also da werden Blogger bezahlt vom Kreml. Und das ist ein Konzept, das wohl aufgeht, meint Andrei Soldatov.
Die russische Gesellschaft geht davon aus, dass Blogger derselben Ethik folgen wie Journalisten. Aus meiner Sicht ist das aber sehr fraglich. Warum sollten Blogger die journalistische Ethik übernehmen? Für viele Blogger ist das ein großes Thema. Manche sind populär geworden und lassen sich seitdem bezahlen. Das ist ein Problem, denn viele User sehen Blogger als Oppositionelle an oder als eine kritische Stimme. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir über die Ethik von Bloggern nachdenken müssen. Und das Thema Putins Spiele war deswegen ein Thema, weil Vera Linz berichtete. Vielen Dank. Radio 1 mit dem Medienmagazin. Nichts ist ja so prickelnd und spannend wie die Wirklichkeit. Das wissen wir spätestens, wenn wir sehen, wie im Fernsehen gescriptet wird, dass das dann eben doch irgendwie nicht diese spannungsreiche Situation ist, wie wir sie vielleicht vom Live-Fernsehen gewöhnt sind oder von echten Geschichten. Und auch in diesem Jahr hat die ARD wieder gerade aus dem Bereich der Dokumentationen ein kleines Summary zusammengeschnürt, um zu zeigen, was 2014 zu sehen sein wird. Und das wurde präsentiert unter dem Motto bei der Berlinale Top of the Docs. Und da konnte ich den Programmdirektor der ARD, Volker Harris, interviewen. Und hören wir einfach mal rein.
Radio 1, das Berlinale Radio.
Volker Harris, Sie haben gerade mit Top of the Docs eine Vorausschau auf das Dokumentationsjahr der ARD geliefert. Wie sieht das Jahr 2014 darin aus im Dokumentarfilm für die ARD?
Ich finde, dass wir im Dokumentarischen auch im Jahr 2014 eine ganz breite Palette von relevanten Themen abbilden. Breite Palette mit einer unglaublichen Varianz, sowohl in der Form vom großen klassischen 90-minütigen Dokumentarfilm über das Dokodrama bis zur Reportage, bis zur 45-Minuten-Dokumentation mit ganz unterschiedlichen Macharten. Das ist die formale Vielfalt. Und mit einem riesen inhaltlichen Spektrum. Natürlich mit Schwerpunkten, die liegen bei uns immer im Politischen. Und sie liegen in diesem Jahr 2014 natürlich bei bestimmten Themen. 100 Jahre Ausbruch Erster Weltkrieg ist so ein Schwerpunkt. Ein bisschen Schwerpunkt ist durch die Sportgroßereignisse vorgegeben. Wir werden im Umfeld etwa der Weltmeisterschaft in Brasilien natürlich Dokumentationen, auch Reisereportagen aus dem Land haben, um dort den Menschen, die dann Interesse für ein solches Land entwickeln, stärker als sonst noch, wenn dort Weltmeisterschaft ist, einen Eindruck zu geben, was passiert in dieser Gesellschaft. Und Brasilien ist ein hochinteressantes Land. Das Gleiche machen wir derzeit in Russland während der Olympischen Winterspiele.
Sie haben in Ihrer Rede hier auf der Berlinale gesagt, dass Sie damit einmalig seien. Auch die öffentlich-rechtliche Konkurrenz wäre da nicht so, naja gut, wie Sie. War das nur ein Momo oder ist es tatsächlich so, dass Sie ein Alleinstellungsmerkmal gerade in diesem Bereich haben?
Wir haben eine Programmphilosophie für das Erste und die lautet, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen. Wir wollen vorne mitspielen, aber nicht um jeden Preis. Wir wollen vor allem Qualitätsführerschaft. Wir wollen tatsächlich zeigen, dass wir im Fiktionalen wie im Dokumentarischen erstklassig sind in unserem Angebot. Das erreichen wir nicht immer, das wäre arrogant, aber wir haben diesen Anspruch und diesen Ehrgeiz, ganz vorn zu sein. Und ich glaube, in der Zahl der Dokumentationen macht uns in Deutschland keiner was vor.
Sagen Sie die Zahl.
Sagen Sie mir einen Sender, der bei dem klassischen 90-minütigen Dokumentarfilm 20 Sendeplätze in einem nationalen Vollprogramm bietet.
Das ist aber nicht alles. Können Sie die aktuelle Zahl sagen, wie viele Dokumentarfilme gibt es im Jahr 2014?
Das sind über 130, die allein im Ersten als Erstsendung laufen werden. In der gesamten ARD gibt es noch viel mehr, weil die Dritten produzieren ja auch originäre Dokumentarfilme für ihre Programme, aber im Ersten sind es über 130 und wir haben einen Erstsendeanteil von 97%.
Auf welchen Dokumentarfilmen freuen Sie sich persönlich am meisten? Welches Projekt ist Ihnen das Liebste vielleicht?
Das ist immer schwierig, weil es bei mir gleich eine ganze Reihe sind. Ich freue mich sehr, dass wir zum Auftakt der Paralympics den 90-minütigen Dokumentarfilm Gold, du kannst mehr als du denkst, zeigen können. Ich finde es ein großartiger Film, der weit über das Thema Paralympics hinausgeht, der im Grunde ein philosophischer Film ist über das, was Menschen leisten können, wenn sie entschlossen sind, etwas erreichen zu wollen. Ich freue mich auf die 14-Tage-Bücher zum Ersten Weltkrieg, weil ich den Ansatz sehr spannend finde. Dann wird es ein Stück geben über den Nahen Osten von unseren Korrespondenten Armbruster, der in der arabischen Welt lange unterwegs war, und von Schneider aus Israel, die nochmal eine Bilanz ziehen über diesen unglaublichen Konflikt, der uns seit Jahrzehnten in Atem hält und der uns wahrscheinlich ja weiter in Atem halten wird. Und das sind zwei Kollegen, die kennen das aus dem FF und werden das mit großer Kompetenz machen. Ja, das sind Highlights, glaube ich, im Programm, aber da sind auch noch viele andere Highlights.
Können Sie die verstehen, die sagen, die ARD macht nicht genug? Wir müssten, gerade aus den Dokumentarfilmen, Produzentenbereich kommt ja öfter mal der Vorwurf, da noch viel stärker einen Aufschlag wagen und das Geld anders verteilen. Vielleicht, dass man doch die eine oder andere Budget-Euro-Menge dann doch umschichtet?
Schauen Sie, wir haben im Ersten einen Informationsanteil von gut 40%. Der zweite große Bereich ist das Fiktionale mit knapp 40%. Unterhaltung ist bei uns im einstelligen Bereich, Sport ist im einstelligen Bereich. Das heißt, die Schwerpunkte, und das kann man nachschauen, das ist belegbar, sind ganz eindeutig Information, und da gehört das Dokumentarische dazu, und Fiktion. Und wenn Sie die Dokumentarfilmer fragen, sagen die mehr Dokumentarfilme. Und wenn Sie zur Produzentenallianz der fiktionalen Produzenten gehen, sagen die mehr Fiction. Und dass beide klagen, ist für mich ein Indiz dafür, dass wir offenbar einen ganz guten Kompromiss gefunden haben.
der Programmdirektor der ARD, Volker Herres. Und es gibt auch gleich eine Reaktion. Ecki Kern twittert, dass Programmchef Volker Herres liefert reichlich Allgemeinplätze im Interview mit Medienmagazin. Hashtag ARD, Hashtag Dokus. Das ist eine Einzelmeinung, sicherlich, klar. Eine, die man ernst nehmen sollte, auch im Hause der ARD. Aber das zeigt auch so das gewonnene Selbstbewusstsein, hier mir die Meinung zu twittern. Und eine besondere Art der Meinungsvielfalt und Äußerungen hatte Sandra Maischberger für ihre letzte Sendung zu konstatieren. Dazu gleich nach dem Radio 1 Service, aber vorher noch ein bisschen To Love Somebody.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das sind Bilder aus Stuttgart. Vorletzten Samstag. Hier tobt ein Kulturkampf, das schrieb die Süddeutsche Zeitung. Schüler sollen, so der Plan der grün-roten Landesregierung, lernen, dass es in der Liebe nicht nur Mann und Frau gibt, sondern auch Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender und Intersexuelle. Und dagegen gibt es wütende Proteste. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, warum sind plötzlich so viele Menschen so aufgeregt, wenn man über ein Thema redet, von dem viele gedacht haben, das ist eigentlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
Ja, weil zum Beispiel auch nicht nur das Thema Homophobie oder Homosexualität ein Thema ist, was polarisiert, sondern wie man damit medial umgeht. Im Netz, dazu gab es vor der Ausstrahlung am letzten Dienstag eine Debatte, die bis in die Interpunktion hineingeführt wurde und in die Gästeliste, wen darf man einladen oder wen sollte man einladen, damit ein Thema die entsprechende Diskussionstiefe bekommt. Das war natürlich ein richtiger Sturm, der dort sich entlud und der dann auch von der Redaktion zumindest teilweise beachtet wurde. Aber was tatsächlich hinter den Kulissen ablief, das konnte ich mit Sandra Maischberger kurz besprechen am Rande der Berlinale.
Der Medienskandal der Woche.
Frau Maischberger, Ihre letzte Sendung wurde begleitet durch ein Internetrauschen im Vorfeld der Sendung und auch im Nachtrab. Sandra Maischberger, Ihre letzte Sendung wurde begleitet durch ein Internetrauschen im Vorfeld der Sendung und auch im Nachtrab, was ich als sehr interessant empfand, weil auch Ihre Redaktion das zur Kenntnis genommen hat und dann auch bestimmte Sachen, die vorher nicht so gekennzeichnet waren, als Zitat dann in Gänsefüßchen gesetzt hat. Und auch Sie haben dann in der Sendung Bezug genommen darauf, dass das offenbar ein heißes Thema ist, was Sie dort behandelt haben. Inwieweit ist Ihnen das wichtig als Macherin oder eher lästig?
Der Unterschied zu den früheren Zeiten, in denen wir als Journalisten im Fernsehen, dafür rede ich jetzt gerade, gearbeitet haben, ist, wir haben immer schon auch das mit einbezogen, was unsere Zuschauer gesagt haben. Nur, in dieser Zeit passiert es vor der Sendung oder zeitgleich. Früher war es so, Sie haben eine Sendung gemacht und danach kamen Reaktionen. Das heißt also, für den Prozess der nächsten Sendung konnte man das in irgendeiner Form verwerten und hat es, wenn man nicht ganz bescheuert war, haben wir das natürlich immer gemacht. Was jetzt der Unterschied ist, ist tatsächlich, dass durch die Medienöffentlichkeit im Netz die Beeinflussung der Sendung im Vornherein viel größer geworden ist. Also die Möglichkeit schon vorher, sich zusammenzutun oder eben das zu äußern, was man zu beanstanden hat, die ist größer. Es hat seine Vor- und seine Nachteile. Der Vorteil ist tatsächlich, man wacht in manchen Momenten auf und denkt sich, aha, sieh mal, haben wir gar nicht drüber nachgedacht.
Machen Sie es konkret.
Ja, in diesem Falle war es einfach so, wir haben den Sendungstitel anhand der Petition in Baden-Württemberg gestrickt, denn da wurde eben von moralischer Umerziehung gesprochen.
Droht
die moralische Umerziehung. Das fanden wir ernsthaft als Titel gut, weil es so ein, das ist so ein Minitikel, das an die Wand gemalt wurde von diesem Mann, der die Petition geschrieben hat. Und dann haben wir das dahingestellt und haben aber eben, weil wir in so einem medialen Kontext sind, wir haben gedacht, das kennen die Leute als Zitat, ja, aber keiner hat es gekannt und keiner hat es erkannt. Also kamen die Anführungsstriche hinein, weil es offensichtlich dann so viele gegeben hat, die sich daran gestoßen haben und gedacht haben, das ist unsere Erfindung, war es aber nicht so. Es kann gut sein, ein positiver Einfluss, weil man auf Dinge aufmerksam gemacht wird, die man selber in seinem Saft schmorend nicht gesehen hat. Das ist fein. Was mich wirklich stört, aber ist eine Art von Vorverurteilung einer Sendung, die noch nicht stattgefunden hat. Und das ist die Qualität dessen, was wir eben in dieser wunderbaren neuen medialen Welt, in der jeder zu jeder Zeit alles sagen kann, dann eben auch erleben. Ich finde, man kann nicht anhand einer Gästeliste entscheiden, wie eine Sendung wird.
Da muss ich kurz einfügen, das machen Sie auch in Ihrer Sendung, um das kurz den Hörern und Hörern zu erklären. Es gibt schon berechtigte Einwände, die da heißen, Gäste, die schwulenfeindlich sind, offen sollte man kein Podium bieten. Genauso wie man auch Nazis in Sendungen nicht zu Wort kommen lassen sollte, weil das die Vervielfachung einer propagandistischen Agenda ist oder was weiß ich.
Aber das ist doch falsch. Also ich hätte das Argument noch verstanden in den alten Zeiten, wo es Fernsehzeitungen gab, das war's, und Radio. Heute sind die Dinge in der Welt. Die baden-württembergische Petition war gerade raus. Es haben sich Zehntausende in den ersten Tagen gemeldet und haben dort im Netz unterschrieben. Ich habe 4 Tage danach 2 Gegenpetitionen zum Unterschreiben bekommen. Das heißt, die Diskussion ist im Netz gewesen, schon bevor wir überhaupt daran gekommen sind. Erstens. Zweitens. Wenn man über Homophobie redet, kann ich das doch nicht mit Menschen tun, die einfach nicht homophob sind. Es tut mir wirklich leid. Das ist meine alte, gelernte journalistische Disziplin. Das haben wir in den 80er Jahren eben in unserer schönen Diskussionskultur so gelernt. Man muss sich auseinandersetzen, auch mit den Andersdenkenden. Aber dazu muss man sie einladen. Es gibt Grenzfälle. Es gibt Menschen, von denen man mit guten Grund sagen kann, nein, das ist uns zu extrem. Haider war lange Zeit eine so diskutierte Person, weil man den immer in die Nähe von, ist das so eine charismatische rechte Figur, deren Gedankengut man darf gar nicht in Umlauf bringen darf, weil es ist gefährlich. War es ja auch, aber ich bin da gelassener. Die Demokratie hält es durchaus aus, unterschiedliche Meinungsspektren und auch solche, die radikal sind, zu überleben. Aber man kann sie nicht verleugnen. Und das ist mein Problem mit der Diskussion, die wir hatten mit dieser Sendung. Im Vornherein zu sagen, ich darf keinen Menschen Podium geben. Was heißt denn, ein Podium zu geben? Heißt nach meiner Definition, da spricht jemand unwidersprochen und er kann einfach, ohne dass ihm jemand widerspricht, seinen Gedanken gut verbreiten. Das geht natürlich nicht. Wenn wir aber anfangen, um alle auch extremere Meinungen an den Zaun zu ziehen und zu sagen, das darf man gar nicht auch nur anklingen lassen, dann kriegen wir ein richtiges Problem. Das haben wir bei Sarrazin gesehen. Dann gibt es eine Medienöffentlichkeit, die plötzlich sagt, ihr verschweigt uns was. Ihr nehmt uns nicht ernst. Und das ist meiner Meinung nach viel gefährlicher, als sich direkt auseinanderzusetzen, auch mit der Meinung von Menschen, die man nicht teilt.
Aber heißt das nicht auch für Sie, dass Sie die Meinung im Vorfeld tolerieren müssen oder akzeptieren müssen? Das war auch ein Thema Ihrer Sendung. Wo ist da der Unterschied? Also, dass Sie auch vielleicht mit der neuen Möglichkeit, Sie zu bezahlen als Sendungsmacherin, nämlich, dass jeder Haushalt bezahlen muss, unabhängig, ob er einen Fernseher hat, dass Sie es hinnehmen müssen, dass im Vorfeld auch Kritik kommt, ohne die Sendung gesehen zu haben und vielleicht für sich dann herausfiltern, was ist berechtigt, was ist nicht berechtigt, so wie es ja immer ist, auch wenn man die Sendung gesehen hat, wird Ihnen ja nicht jede Meinung gefallen, nur weil die Leute die Sendung dann inzwischen gesehen haben.
Ich glaube nicht, dass Sie recht haben in dem Sinne, dass jetzt sich, also dass Unmut geäußert wird, weil die Rundfunkgebühr anders gestaffelt ist und mehr Menschen zahlen als vorher. Das gab es schon immer, das Phänomen, dass Menschen gesagt haben, ich zahle dafür, ich möchte es aber nicht.
Ja, aber dass Sie jetzt sagen, wenn ich schon bezahlen muss, möchte ich mitreden und auch Markus Lanz abwählen zum Beispiel.
Ja, aber das war bisher eigentlich immer schon so. Deswegen gibt es ja auch die Gremien beim Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen gab es immer schon eine große Achtung vor Zuschauerbriefen. Heute Mails und eben Eintrag bei Facebook. Das, was sie verändert hat, ist die Unmittelbarkeit der Einflussmöglichkeit. Ist ein absolutes Thema, finde ich auch absolut in Ordnung. Und was sich auch verändert hat, ist eben die Direktheit, mit der man das Gefühl hat, auch anonym eingreifen zu können. Denn das ist auch ein Thema, das mich stört. Auch bei Markus Lanz in dieser Petition. Ich bin wirklich kein großer Fan seiner Sendungen, das sage ich, also ich finde sie sehr unterhaltsam, aber in vielen Dingen hätte ich Kritik zu üben, so wie er meiner Sendung vermutlich Kritik übt, aber ich finde schon, dass wenn man sich äußert, dass man sich dann auch kenntlich machen muss, und soweit ich das erfahren habe mit dieser Petition, ist es eben doch so ein Sturm, der sich dann mal entlädt, eine Unmutsbezeugung. Ich sage nicht, dass man das nicht ernst nehmen soll, aber ich finde schon, dass man es gewichten muss für sich. Wie ernst nehme ich es? Was uns angeht in dieser Phase vor der Sendung, was mich wirklich gestört hat massiv, ist, dass von beiden Seiten Einfluss versucht wurde zu nehmen auf eine redaktionelle, souveräne Entscheidung. Und das finde ich im Vorweg zwar legitim, aber das heißt nicht, dass wir uns davon beeinflussen lassen müssen. Die eine Seite hat gesagt, es ist überhaupt nicht möglich, dass man einen Travestie-Star einlädt, wie Olivia Jones. Keine dumme Nuss. Ein Mensch, der mit seiner Persönlichkeit sehr wohl das repräsentiert, worüber wir geredet haben. Und die andere Seite hat gesagt, man darf auf keinen Fall einen homophoben Menschen einladen. Ich weiß noch gar nicht mal, ob Herr Steeb homophob ist oder nicht. Ich mag gar nicht die Entscheidung treffen in diesem Moment. Ich muss nur doch einfach, wenn ich mir das Thema setze, über die Gegensätze, in diesem Fall Homophobie und das Anerkanntsein wollen in seinem Lebensentwurf, muss ich doch die beiden Seiten zusammenbringen. Ich bin mittlerweile wirklich völlig entsetzt, wie viel Ängste wir haben. Ich wurde auch gefragt, würden Sie einen Nazi einladen, einen Neonazi? Wir haben in den 80er Jahren natürlich in der Jugendsendung mit Neonazis diskutiert. Natürlich.
Im Schlachthof.
Ich glaube wirklich, dass man den Schrecken eher dadurch nimmt, dass man es thematisiert, sichtlich macht, als dass man politisch korrekt sagt, nein, wir bleiben lieber auf der sicheren Seite, wir nehmen nur die gemäßigten Stimmen. Dann kommen wieder diese, ich meine, der Deutschlandfunk hatte diese Zuhörerpost. Das hat mich entsetzt. Ich dachte immer, Deutschlandfunk, das ist so eine Leser, so eine Zuhörerschaft wie bei der Zeit, ja. Linksliberales, aufgeklärtes Publikum. Und dann schreiben die Leute, Sie im Deutschlandfunk, Sie sind jetzt dabei in dieser Gutmenschenverschwörung, wo alles, was nicht pro-homosexuell ist, gleich mundtot gemacht wird. Ich war entsetzt. Und das passiert aber dann, wenn Sie nur noch das senden, was dem Idealbild einer konsensuellen Gesellschaft entspricht. Das ist meine feste Überzeugung.
Nun sind Sie nicht mehr ganz Twitter-Neuling. Ihre Redaktion twittert unter Ihrem Namen. Sie sind also bewusst auch genau in diese Schnittstelle Netz gegangen mit einerseits natürlich PR-Funktion, aber andererseits ziehen Sie natürlich dann dadurch auch Meinung an. Wie kann man das nun nach den ersten Erfahrungen, die Sie jetzt haben, vielleicht dann doch so produktiv machen, dass man eben ja, die Aufregung, die Empörung ein bisschen herausnimmt und sagt, hey Leute, ihr guckt mich, also diskutieren wir darüber.
Ich twittere nicht, deswegen kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. Meine jungen Kollegen machen das und sie machen auch die Facebook-Pflege. Wir hatten früher nur Foren und ich nehme immer noch den altmodischen Part. Ich setze mich mit der schriftlichen, an mich gerichteten Post auseinander. Ich bin nicht diejenige, die Sie da fragen können. Ich glaube nur tatsächlich, dass man diese Unmittelbarkeit auch kontrastieren muss mit einer festen Haltung zu dem, was man macht. Ich finde, die Aufregung ist groß genug, wenn sie minütlich und sekündlich erneuert wird. Man muss sich da nicht zum Sklaven machen, finde ich.
Aber sie nützt Ihnen diese Aufmerksamkeit, diese minütliche, weil die Sendung dadurch aus dem Zentrum des nur diensttäglichen Events herausgenommen wird und eine 7-Tage-Veranstaltung ist.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es mir nützt. Das ist auch nicht mein Gedanke. Ich habe mich der Redaktion in diesem Sinne dann angeschlossen. Da sind jüngere Menschen als ich, die gesagt haben, also wenn du da nicht stattfindest, findest du nicht statt. Das ist eine Sichtweise, die ich akzeptiert habe, um das Wort nochmal zu benutzen. Aber es ist nicht meine. Ich kann es Ihnen nicht kommentieren. Ich weiß nur, dass ich immer schon darauf reagiert habe, was die Zuschauer sagen, dass ich mir sehr viel Mühe mache manchmal und wirklich mir Nächte um die Ohren schlage, um viele seitenlange Zuschauerzuschriften oder E-Mails zu beantworten. Ich finde aber, die Retrospektive ist besser als dieses vorauseilende Verurteilen. Das nervt gewaltig. Wenn wir anfangen, immer im Vorwege zu sagen, das und das geht nicht, dann werden Sie am Ende ein ängstliches Programm haben und Sie haben keinen souveränes Programm mehr.
Sandra Maischberger im Interview zu ihrer letzten Maischberger-Sendung am Dienstag, die auch noch bei YouTube zum Beispiel und in der ARD-Mediathek, hoffe ich, nachgesehen werden kann. Ich habe Ihnen mal einen Link getwittert. Ja, wie deutsch bleibt die deutsche Welle? Das ist ein Thema, das mich beschäftigt hat, nachdem ich gelesen hatte, dass viele deutschsprachige Magazine aus dem Programm von DWTV rausgekippt werden sollen und dass Nachrichten hinzukommen sollen. Und dann titelte auch noch die Berliner Zeitung Kahlschlag bei der deutschen Welle. Seit mehr als 100 Tagen ist der vom Commerzfunk N24 ProSieben Sat.1 rübergewechselte Intendant Peter Limburg im Amte und erläutert nun dem Medienmagazin seine Strategie.
Also ich glaube, erstens darf man nicht alles glauben, was die Berliner Zeitung schreibt. Und zweitens ist Kahlschlag natürlich völliger Unsinn. Sondern wir versuchen, die Deutsche Welle zielgerichteter, strategischer und effizienter aufzustellen und eben uns nicht zu verzetteln mit vielen, allen möglichen Angeboten, sondern uns das Angebot auszusuchen, wo wir glauben, damit haben wir den größten Erfolg. Und das heißt, es ist eine Umschichtung von Randangeboten hin zu einer Konzentration auf ein Hauptangebot. Und das heißt, es ist kein Kahlschlag, sondern es ist ein Umbau, aber kein Kahlschlag.
Wie würden Sie den charakterisieren? Was bauen Sie um? Also man konnte schon lesen, dass Sie mehr Nachrichten präsentieren werden, dass Englisch die Leitsprache sein wird. Aber das ist ja noch kein Konzept.
Naja, die Deutsche Welle hat sich, glaube ich, in der Vergangenheit immer ein bisschen schwer getan damit zu, was sie eigentlich jetzt wirklich ist. Ist sie ein Sender für Deutsche im Ausland oder ist sie ein Sender, der von Ausländern empfangen wird, um über Deutschland etwas zu erfahren?
Und dann kommt noch, wenn ich Sie kurz unterbrechen kann, noch natürlich die deutsche Außenpolitik mit hinein, die sagt, ihr Deutsche Welle, ihr müsst ein Schaufenster sein für Deutschland, ne? Also mehr werbenden Charakter haben. Also das war auch immer noch so, spielte mit, weil das ja aus dem Bundeshaushalt finanziert wurde, konnte man sich dem nicht ganz so entziehen.
Ja, aber ich denke, das geht jetzt ja erstmal um das Programmliche. Und das Programmliche ist ja auch so, dass es nicht ganz klar immer war, ist die deutsche Sender eigentlich eher unterhaltend informativ oder doch einfach hat sie einen klaren Informationsauftrag. Es gibt ja viele unterhaltende Magazine im Programm. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte dieses Programm, natürlich nicht nur ich allein, sondern auch mit dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat, ich möchte das Programm wieder einen starken Informationscharakter geben. Ich glaube, dass wir die Stimme Deutschlands sind, nicht die Stimme der Bundesregierung. Wir sind keine Werbeagentur der Bundesregierung, aber wir sind natürlich jemand, der die deutschen Werte und die deutschen Sichtweisen transportiert. Und sowohl der Regierung als auch der Opposition. Insofern glaube ich, dass diese Frage, wie hängt man mit der Außenpolitik zusammen, ist eine alte Frage, die jetzt auch sich nicht neu stellt.
Ich kann mir vorstellen, dass Bundestagsabgeordnete sagen, also lieber Peter Limburg, Englisch ist nicht das, was wir uns vorstellen. Das heißt ja nicht englische Welle, sondern deutsche Welle. Wie deutsch bleibt die deutsche Welle aus Ihrer Perspektive?
Also ehrlich gesagt habe ich noch ganz wenig Bundestagsabgeordnete gefunden, die so mit mir sprechen, weil die meisten sofort einsehen, wenn du Leute im Ausland erreichen willst, dann kannst du das schwer mit Deutsch tun. Und diejenigen, die nur Deutsch sprechen und im Ausland leben, haben durch das Internet alle Möglichkeiten, deutsche Angebote aus der Heimat zu empfangen. Das heißt, es kann nicht unsere Priorität sein, Deutsche im Ausland zu versorgen, sondern das können andere auch und das wird auch genutzt. Sondern ich glaube, die meisten Abgeordneten, mit denen ich gesprochen habe, haben verstanden, dass man, wenn man international erfolgreich sein will, muss man sich auf die am weitesten auf der Welt verbreitete Sprache konzentrieren. Und das ist nun mal Englisch. Und mit dieser Sprache erreicht man eben auch die Entscheider und auch sehr viele Teilnehmer am politischen Meinungsbildungsprozess.
Aber Sie konkurrieren natürlich dann mit US-amerikanischen Fernsehsendern, mit dem französischen Auslandssender, mit der BBC sowieso, Al Jazeera. Es gibt dann aber auch noch andere Bemühungen, Weltpolitik und ja, Kulturen darzustellen in englischer Sprache. Sie hätten aber ein Alleinstellungsmerkmal, wenn Sie nur Deutsch senden würden, zum Beispiel im Fernsehen.
Ja, aber es ist doch toll, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das guckt Ihnen aber keiner zu bei Ihrem Alleinstellungsmerkmal. Das ist ja eigentlich nicht hilfreich, sondern wir müssen doch als Deutsche, die wir uns ja nicht irgendwo in die Ecke verkriechen wollen und sagen, wir sind jetzt hier in einer Nische und lasst uns bitte in Ruhe. Im Gegenteil, wir wollen ja aktiv die Welt mitgestalten und unser Gesellschaftsmodell auch transportieren. Und das müssen wir halt im Wettbewerb mit den anderen tun. Und wir können uns vor diesem Wettbewerb nicht drücken. Und Sie haben noch die Russen und die Chinesen, glaube ich, noch nicht aufgezählt, die natürlich sehr aggressiv und mit sehr viel Geld auf den Weltmärkten diesen Kampf um die Informationshoheit austragen. Und da kann man natürlich sagen, okay, dann verabschieden wir uns aus der gesamten Frage. Aber ein Land wie Deutschland, das so exportorientiert ist, das so eine werteorientierte Außenpolitik hat, das ja auch einen speziellen Ansatz eigentlich verfolgt, nämlich Friedenspolitik und nicht militaristisches Auftreten. Ich glaube, das kann eigentlich sich nicht leisten, sich aus diesem Wettbewerb zurückzuziehen.
Wenn Sie sagen Informationshoheit, was meinen Sie damit genau? Meinen Sie, dass man das deutsche Demokratieverständnis auch in so eine Länder trägt wie China, um dort auch der Opposition eine Stimme zu geben? Das, was früher der RIAS zum Beispiel auch sich oder der Deutschlandfunk auf die Fahne geschrieben hat, als es um die deutsch-deutsche Konfrontation ging? Oder geht es darum, Weltpolitik aus deutscher Sicht darzustellen?
Ich glaube, es muss immer beides sein. Also wir sind immer Stimme der Freiheit. Wir wollen denen eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken, die es sonst schwerer haben. Die Diskussion haben wir gerade aktuell auch Natürlich in China, aber zum Beispiel auch in Ägypten, wo wir jetzt einen sehr bekannten Satiriker unterstützen, indem wir ihm eben auch eine Plattform auf der Deutschen Welle geben, neben seinem Sender, der ihn jetzt ins Programm nimmt, Bassem Youssef, ein Riesenstar in der arabischen Welt, der aber unter Zensur und Drangsalierung leidet. Dem werden wir jetzt auch in Zukunft eine zusätzliche Plattform geben. Und auf der anderen Seite geht es aber auch darum, die Sichtweisen Deutschlands auch zu transportieren, die mal anders sein können, politisch auch, ob es den Euro angeht. Oder da gibt es natürlich immer wieder Fragen, die vielleicht in England oder in den USA anders gesehen werden. Ich glaube, es ist immer beides. Auf der einen Seite die deutsche Stimme, aber eben auch die Stimme der Freiheit.
Sie fahren aber auch die Nachrichtentaktung hoch. Das heißt also klassisches N24 zu Beginn jener Stunde und dann werden Sie wieder magaziniger oder journalistisch vertiefender. Hat das die Ursache, weil Nachrichten dann doch in der Mehrfachbewertung pro Tag preiswerter werden? Oder ist das tatsächlich Ihr Anspruch, mit BBC World zum Beispiel zu konkurrieren?
Ja, ich möchte inhaltlich schon mit den großen Anbietern, sei es BBC, Russia Today, Al Jazeera, konkurrieren oder zumindest in einem Wettbewerb stehen. Und weil wir sonst in der Wahrnehmung der Welt einfach nach hinten kippen. Und das hat aber jetzt weniger Gründe der Effizienz oder sonst was, sondern ich glaube, dass die Deutsche Welle im Kern ein Informationssender sein muss und es auch von ihrer ganzen Genesis her war. Und ich glaube, dass wir damit am meisten erreichen. Und das ist eben eine Verbindung aus Aktualität und Hintergrund. Aber Sie können nicht auf die Aktualität verzichten, weil sonst guckt sie keiner. Weil es ist ja nicht so, dass einer sagt, oh super, ich will wissen, was los ist auf der Welt, gucke CNN. Aber dann, wenn ich es verstehen will, gucke ich Deutsche Welle. Das ist ja lebensfremd, das passiert ja nicht. Insofern brauchen Sie ein Angebot, ein zentrales, was die Leute nutzen. Und Sie müssen aber natürlich auch keine MeToo-Kopie jetzt an den Start bringen, sondern Sie müssen natürlich sagen, wir haben jetzt die Chance, wieder einen Nachrichten- und Informationssender zu bauen, der wirklich crossmedial ist, also der sich aus dem Internet eben auch mitspeist und der jetzt nicht nur einfach versucht, linear was runterzusenden, sondern der immer jetzt diesen Ansatz der Nutzung aus dem Internet, der Interaktivität, der Partizipation eben immer mit auf den Fahnen hat, sodass wir dann auch wirklich der modernste Informations- und Nachrichtensender werden und nicht einfach versuchen, das, was die anderen bisher machen, auch zu kopieren.
Sie müssen natürlich, wenn Sie die Nachrichtenstrecke ausbauen wollen, nicht nur von der Sendezeit her anderen was wegnehmen, also wegnehmen im Sinne, dass natürlich dann Programmfläche freigeräumt werden muss, sondern auch finanziell. Da gab es Erregung, dass sie deutsche Magazine sterben lassen wollen. Das hat sich inzwischen relativiert, weil teilweise davon auch falsch berichtet wurde. Aber wie wird so die Gewichtung sein tatsächlich in Ihrem Programm? Wie viel wird journalistisch vertiefend sein und wie viel wird tatsächlich nachrichtlich aktuell sein?
Also ich glaube, es ist unterschiedlich von linearem Sender zu linearem Sender, denn das ist so, dass wir im Deutschen, wenn wir die Nachrichtenflächen auch erhöhen und werden wieder eine berechenbare Nachrichtengebung anstreben. Bisher war es ja so, dass man nicht genau wusste, wann wie lange Nachrichten bei der Deutschen Welle laufen. Im deutschen Programm, was ich als sehr schlecht empfunden habe. Ich möchte, dass man da immer weiß, zur vollen Stunde bekommst du deine 10, 15 Minuten Nachrichten, vielleicht auch mal länger. Aber das ist sozusagen ein Basisangebot und dann wird es sehr viele Übernahmen auch von ARD und ZDF geben, informationsorientierte Übernahmen. Und im englischsprachigen Kanal würden die Nachrichtenflächen deutlich ausgeweitet und die Informationsflächen. Und dort wird es aber für alle Bereiche, die die Deutsche Welle ausmachen, Kultur, Musik, Wirtschaft, Politik, Sport, wird es dort Flächen geben, feste Flächen geben, sodass wir, glaube ich, aber in ein wirklich großflächiges Programm dort konkurrenzfähiger werden als in dieser kleinteiligen Magazinwelt. Und Magazine sterben lassen, ist, glaube ich, in der Tat, Sie haben gesagt, da ist viel falsch berichtet worden. Aber wie bei jedem Umbauprozess und bei jedem Strategiewechsel, wenn Sie immer Leute haben, die das jetzt nicht so toll finden. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Mitarbeiter der Deutschen Welle diese Strategie richtig finden und es auch gut finden, dass was passiert.
Was immer so ein bisschen vernachlässigt wird in der Außenwirkung, dass die Deutsche Welle ja, ich glaube, in 30 Sprachen insgesamt sendet, auch im Hörfunk. Welche Rolle spielt für Sie der Hörfunk? Ist das nur ein akustisches Medium, was sich jetzt ins Internet hinein verlagert mit Abschaltung der Kurzwellen? Oder sehen Sie da doch schon etwas wie ein Gesamtangebot Fernsehen, Online, Hörfunk als trimediales Gerüst?
Also wir haben nach wie vor Hörfunk auch mit an Bord, aber die Deutsche Welle hat sich Mitte des letzten Jahrzehnts von der weiten Ausstrahlung des Hörfunks verabschiedet. Also die Kurzwelle ist drastisch runtergefahren worden, weil natürlich in der Welt sehr viel weniger Kurzwelle genutzt wird oder fast gar nicht mehr. Wir haben noch Angebote im Hörfunk in Afrika, Subsahara, in Kiswahili und in Hausa, sehr, sehr erfolgreich, wirklich. Und werden die auch weiter behalten, aber es liegt nicht im Schwerpunkt im Moment der Deutschen Welle, was man bedauern kann, weil der Hörfunk ist natürlich auch ein tolles Medium. Aber auch dort ist es eben so, wenn man in die Welt schaut, sie müssen für alle Frequenzen sehr viel Geld in die Hand nehmen. Es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, mach doch ein bisschen Radio und dann ist das schon gut, sondern so eine UKW-Frequenz in Lagos kostet sie auch ein paar hunderttausend Euro. Und deswegen ist es sehr schwer zu versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Und deswegen müssen wir uns konzentrieren. Und da ist der Hörfunk jetzt nicht im Zentrum der Deutschen Welle.
Das heißt, der Hörfunk wird irgendwann mal aufgelöst oder sich auflösenderweise nur noch Online-Medium nennen? Oder wie stellen Sie sich das vor?
Nein, ich glaube, wir müssen jetzt uns auch nochmal überlegen, wie wir intelligent und günstige Verbreitungswege finden. Das ist natürlich Internetradio, aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir jetzt komplett auf Radio wieder umschalten. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Sie können ja auch so eine Strategie eines Hauses nicht die ganze Zeit rauf und runter ändern. Aber ich glaube, was wir uns überlegen müssen, wie wir gezielt in bestimmte Märkte auch Hörfunkangebote mit reinbringen können. Aber jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, unseren Umbau hin zu einer Einheit, weil wir legen ja auch viele, viele Bereiche zusammen und versuchen in Zukunft effizienter und koordinierter zu arbeiten. Das ist jetzt mal eine ordentliche Anstrengung für dieses Jahr. Und dann können wir gucken, wie wir mit dem Hörfunk umgehen. Aber es ist ein wichtiges Medium was wir da tun können, machen wir.
Die Deutsche Welle ist ja ein Kind der ARD, also wurde von ihr gegründet, damals von dem Nordwestdeutschen Rundfunk vor 61 Jahren. Hat dann immer so einen Sonderstatus gehabt, logischerweise wegen der Finanzierung. Und auch einen Sonderstatus in der Art und Weise, wie ARD und Deutsche Welle zusammengearbeitet haben, inwieweit man auch Programmelemente ausgetauscht hat oder gemeinsam produziert hat. Es gab immer das Problem der Weltrechte, Lizenzierungsgeschichten und auch die Frage, inwieweit gebührenfinanziertes Fernsehen möglicherweise diese Kombination belastet. Wie sehen Sie die Zusammenarbeit künftig mit den Landesrundfunkanstalten?
Also es gab ja im vergangenen Jahr einen Beschluss der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, auf eine verstärkte Zusammenarbeit hinzudrängen. Und dieser Beschluss wird jetzt umgesetzt. Und ich muss sagen, das läuft sehr gut. Also ich habe jetzt auch seit meinem Amtsantritt einfach nur offene Türen gesehen bei der ARD. Das ist eine sehr kooperativer Geist. Die interessieren sich auch dafür, was man machen kann, gemeinsam machen kann. Also ich glaube, da wird es sehr viel stärker Kooperation geben. Wir streben an, dass wir eben auch mit den kleineren Sendern der ARD und des ZDF, zum Beispiel Phoenix, stärker kooperieren, weil wir da eine ähnliche Zielgruppe haben, nämlich politisch Interessierte, Informationssuchende, Entscheider auch. Und die einen sitzen halt im Inland, die anderen im Ausland, aber man kann zusammen produzieren. Also insgesamt muss ich sagen, das wird sich, glaube ich, deutlich verbessern. Wir sind auf einem wirklich guten Weg und ich kann nur sagen, als Privatfunker bin ich wirklich in der ARD ganz toll aufgenommen worden.
Seit 1. Oktober 2013 im Amt des Intendanten der Deutschen Welle, Peter Limburg. Soweit der Podcast der Radiosendung mit einem Unterschied. Sie hörten die Interviews in der Langfassung. Nur noch als kleine Ergänzung von der Veranstaltung Top of the Docs vom 12. Februar 2014 in Berlin. Ein Interview, das Sandra Maischberger mit Georg Maskolo führte, dem Ex-Spiegel-Chefredakteur, der jetzt eine neue Aufgabe hat. Aber hören Sie selbst.
Wir bringen Missstände ans Licht und richten den Scheinwerfer auf Menschen, die keine Lobby haben.
Rückfall in die Sklaverei, wie meinen Sie das?
Rückfall in die Sklaverei, das heißt, es ist wie Sklaverei, für 3-4 Euro zu arbeiten.
Du musst so und so viele Operationen machen, ja? Egal, wo du die hernimmst.
Und dann wird eine Hüfte eventuell operiert, die gar nicht operiert werden muss.
2 bis 3 Gewalttaten, Rechtsextremismus passieren in Deutschland pro Tag.
Für mich geht es um eine Strafe. Gerecht kann es nicht sein.
Relevante Themen. Filme, die unter die Haut gehen. Journalismus, der bewegen kann. Aktuell, packend und investigativ. Die Story im Ersten.
Soweit die Rückschau. Wie kann man überhaupt investigativ arbeiten in Zeiten knapperer Kassen und allgemeiner Überwachung? Wir haben eine Antwort gefunden, also das heißt der NDR, der WDR und die Süddeutsche Zeitung haben die Kräfte einfach gebündelt und haben das gemacht, was man eine Recherche an Jans nennt. Leiter dieser Aktionstruppe ist, er kommt vom Spiegel, Georg Maskelow. Kann dich leider nicht sitzen. Lieber Herr Maskelow, was heißt denn das eigentlich? Man bündelt die Kräfte und macht eine Zeitung und zwei Sender zusammen und recherchiert dann gemeinsam. Ist das ein Team, das permanent zusammenhängt? Oder wie wird das funktionieren?
Also mein Freund Hans Leindecker, mit dem ich in dieser Sache eng zusammenarbeiten werde, hat dafür neulich ein wunderbares Bild gefunden. Ich habe dabei übrigens auch gelernt, dass er Karnevalist ist und er bemühte das Bild der Höhner, die sagen oder singen, wir kommen mit allem Mann vorbei. Ich glaube, das trifft es in dieser Sache ganz gut. Wir erleben jetzt ja schon seit einiger Zeit, dass es Recherchen gibt, die immer komplexer, komplizierter werden. WikiLeaks, Offshore-Leaks, die Snowden-Dokumente. In solchen Fällen die Kompetenz, die Kraft so unterschiedlicher guter Redaktionen wie NDR, WDR und Süddeutscher bündeln zu können, zu sagen, wir arbeiten gemeinsam, wir teilen die Ergebnisse, wir präsentieren sie gemeinsam, das wird das Ziel bleiben. Alle werden eigenständig bleiben, also es wird keinen großen Topf geben, in dem alles gemeinsam gemacht wird, aber wir werden den Ehrgeiz haben und uns daran messen lassen, dass es immer wieder ganz außergewöhnliche Projekte gibt, die aufsehenserregend sind und die wir gemeinsam recherchieren und präsentieren werden.
Snowden ist ein Beispiel gewesen, auch aus der Vergangenheit, aus der sogar ganz jungen Vergangenheit. Wenn man sich das ansieht, wofür er steht, also die komplette Überwachung der NSA, dann ist ja investigative Recherche schwieriger geworden, weil im Grunde genommen jeder schon vorher weiß, wohin man dann aufschlagen wird. Wie verändert sich der investigative Journalismus in dieser neuen komplexen Lage?
Also zunächst verändert er sich glücklicherweise bei uns hier in Deutschland nicht, weil wir Zeiten erlebt haben, in denen die Bedrohung auch von Journalisten sehr viel gravierender gewesen ist, als das heute der Fall gewesen ist. Noch vor wenigen Jahren hat es Staatsanwälte gegeben, die Ermittlungsverfahren einleiten konnten wegen sogenannter Beihilfe zum Geheimnisverrat. Das hieß im Grunde, dass wann immer jemand ein geheimes Dokument einer Zeitung gegeben hat, man hat es publiziert, man damit fürchten musste, eine Anklage zu bekommen. Diese Dinge sind vorbei. International erleben wir leider eine gegenteilige Entwicklung, es ist nicht nur die NSA, sondern es sind vor allem eine ganze Reihe von Ermittlungsverfahren in Ländern, deren demokratischen Vorstellungen uns eigentlich ähnlich sind. Also in den USA, wo wir Fälle erlebt haben, dass die 20 AP-Journalisten abgehört worden sind, unter anderem das Telefon auf der Pressetribüne des Kongresses. Wir müssen in 2014 damit rechnen, dass ein alter Bekannter von mir bei der New York Times in Beugehaft wird gehen müssen, weil er sich weigert, gegen eine seiner Quellen auszusagen. Also wir haben es nicht nur mit der NSA zu tun, sondern in vielen Ländern, in der Türkei, in Japan, in China, in Großbritannien, in den USA, dass es eine Gegenbewegung gibt gegen große Enthüllungen, die wir erlebt haben, WikiLeaks, Offshore-Leaks, Snowden, ich habe sie genannt, und dass es eine gegenteilige Bewegung der Mächtigen gibt, zu sagen, welche gesetzlichen Möglichkeiten finden wir, um diese Form von Journalismus zu unterbinden. Umso wichtiger wird es, glaube ich, die Kräfte zu bündeln und Aufklärungsbemühungen fortzusetzen. Wir erleben das international übrigens auch. Der Guardian kooperiert sehr häufig mit der New York Times und er tut es, weil er sagt, unsere Berichterstattung zu unterdrücken wird dann schwieriger werden, wenn wir einen starken internationalen Partner haben. Mal sehen, ob wir nicht in der Zukunft auch das eine oder andere gemeinsam mit der New York Times und dem Guardian machen werden.
Und dann kommt irgendjemand und geht zum Guardian und befiehlt, die Festplatten zu löschen. Kann auch passieren. Ist ein Trend, der sich wieder umkehren wird?
Also es ist ein Trend, gegen den es jedenfalls starken Widerstand gibt. Heute haben wir erlebt, dass Reporter ohne Grenzen Großbritannien und die USA massiv downgegradet hat, würde man heute wohl sagen, und sie in der Liste der Pressefreiheit stark nach unten abgestuft haben. Es hat eine entsprechende Untersuchung in den USA im vergangenen Jahr auch schon gegeben. Und das hat dazu geführt, dass der amerikanische Präsident eine Rede halten musste und sagen musste, in meiner Präsidentschaft soll es eigentlich nicht so sein, dass Journalisten sich bedroht fühlen. Man muss aber gleichzeitig wissen, dass in der Amtszeit von Obama inzwischen 8 Verfahren eingeleitet worden sind gegen Quellen von Journalisten, alles wegen sogenannten Spionageverdacht, etwas, was ich schwer verstehe. Während alle amerikanischen Administrationen vor Obama, die von George Bush eingeschlossen, gemeinsam auf 3 Fälle kommen. Also es gibt eine Verschärfung in diesem Bereich und es ist eine Entwicklung, auf die wir sicher werden achten müssen und die wir auch nicht akzeptieren können und sollten.
In diesem Sinne noch viel mehr Glück und gute Hand bei der neuen Aufgabe. Was ist das erste Thema, was ihr zusammen macht? Haha.
Also ich mache das jetzt seit 12 Tagen, das ist, glaube ich, ein bisschen früh. Ich freue mich aber außerordentlich darauf, freue mich, dass der NDR, der ja diese Partnerschaft mit der Süddeutschen schon länger hat, freue mich besonders darauf, dass der WDR dazugekommen ist und hoffe ehrlich gesagt, dass alle in der ARD sich eingeladen fühlen. Das ist kein Projekt, das so abgeschlossen ist. Ich habe gerade von Lutz Marmor gelernt, dass die ARD sogar beim Liebesleben der Hirschhornkäfer kooperiert. Dann macht es ganz sicher auch Sinn, bei aufwendigen Recherchen zu kooperieren.
Die Sache ist aber einfacher darzustellen, jedenfalls. Also wir wünschen alles Glück dieser Welt und freuen uns auf die Ergebnisse. Giorgio Mascolo.
Vielen Dank.
Vergessen Sie nicht Ihre Anzündungs-